Ich heiße John Gertz und ich bin in der Investigationsressort beim NDR und ich arbeite gerade an einer Dokumentation über Folter in Guantanamo.
Wie sah deine normale Arbeit in den vergangenen Jahren aus? Stichwort 2010, die Zusammenarbeit mit der New York Times, mit dem Guardian, mit dem Spiegel und Julian Assange. Investigativ zu arbeiten bedeutete damals was?
Nein, es bedeutete damals, also in die Frühphase 2010, also vor Julian Assange verhaftet worden ist, also haben wir damals in die Guardian-Zentrale getroffen mit Eric Schmidt von der New York Times, David Lee von der Guardian und mit Julian. Und da gab es sozusagen, das saßen wir immer zusammen in einem Zimmer und haben damals gemeinsam recherchiert. Dann nach der Festnahme von Assange musste man eine unglaubliche Reise nach einem Ort in England, wo ich heute nicht so richtig weiß, wo das war. Also, als er da so ein Landhaus leben musste, das war so ein 3-stündiger Zugfahrt und dann irgendwie da noch dazu so noch ein langer Taxifahrt, um ihn überhaupt damals besuchen zu dürfen. Später dann war das natürlich crazy, als er da in der Botschaft war.
Das heißt aber, du warst sozusagen viel unterwegs. Das war Teil deines Alltags. Ja. Jetzt haben wir Corona, Kontaktverbote, Schengen ist weg etc. Wie sieht deine Arbeit jetzt aus? Du sagst, du arbeitest an einer Dokumentation über Guantanamo. Kann ich mir schwer vorstellen. Wie läuft das jetzt?
Nein, das ist absolut crazy. Also wir hatten davor eine 2,5-wöchige Drehreise. Also die letzte Woche März sollte das beginnen. Wir haben Menschen, die gefoltert haben, die sind, mehrere von denen waren bereit, das erste Mal vor der Kamera zu gehen. Und natürlich ist das alles da irgendwie eingestellt, ja. Also ich werde da mit einer, so einem Chicago-Polizisten, wahrscheinlich nächste Woche skypen, also ein längeres Skype-Gespräch führen und sozusagen dabei uns drehen lassen und mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Aber im Prinzip ist diese Arbeit absolut zusammengebrochen.
Wir haben auch Holger Stark um ein kleines Statement gebeten, ein Investigativkollege von dir bei der Zeit wiederum, früher beim Spiegel, wie er unter diesen Bedingungen arbeitet.
Ja, das ist im Moment leider nicht ganz leicht. Uns fehlen zuerst ganz besonders die Emotionen aus persönlichen Begegnungen. Das macht immer noch mal einen Unterschied, wenn man jemanden sieht, wenn man jemanden ins Gesicht schaut. Das ist im Moment natürlich ganz schwer, weil Kontaktsperren auch letztlich für Quellen gelten. Ich habe mich mit einem Informanten dieser Tage dann zumindest mal zu einem Spaziergang verabredet, einen anderen von Tagen getroffen, der mir einen USB-Stick in die Hand gedrückt hat. Aber was ich ganz oft höre, ist, wenn ich mit Leuten telefoniere, dass sie sagen, sorry, aber an einer offenen Leitung kann ich nicht über ein bestimmtes Thema reden, weil es zu heikel ist. Und was wir versuchen, ist, uns dazu behelfen mit verschlüsselten Apps. Signal gibt es beispielsweise fürs Telefon oder es gibt auch einen verschlüsselten Videochat namens Jitsi, der eine Alternative zu Zoom ist. Aber das sind am Ende immer nur Krücken. Das persönliche Gespräch ist dann doch am wichtigsten.
John Götz, wie läuft das bei dir? Wie wichtig sind jetzt digitale Kommunikationswege?
Naja, es läuft alles ausschließlich digital. Also alle Konferenzen sind digital. Alle Kommunikation läuft eigentlich über sowas wie Wire oder Signal. Wir werden da sehen, also inwieweit unsere Gesprächspartner für die Firma. Also wir müssen jetzt echt überlegen, muss der Film jetzt völlig neu konzipiert werden? Muss der Film eigentlich sozusagen ein Skype-Film werden oder was weiß ich? Also, und was für eine Ästhetik denn hat das? Und ist schon radikal anders.
Aber verschlüsselt ihr 256-Bit oder wie läuft das?
Naja, ich meine, ich benutze also PGP und also eine perfekte Sicherheit wird man nie haben, also oder wird man schwierig haben. Also ich glaube, man soll sich einfach bemühen, soweit man irgendwie kann. Und ich meine jetzt mit den Gesprächen da mit den Leuten in den USA und so, da sind Leute, die vor der Kamera bereit sind zu gehen.
Gibt es denn jetzt Leute, die sagen, nee, wenn wir uns nicht richtig treffen können, wenn du nicht so einfach zu mir fliegen kannst, zum Beispiel in den USA, dann können wir jetzt die nächsten Monate mit dir nicht sprechen. Also gibt es Themen, die gar nicht mehr gehen?
Naja, also zum Beispiel die Veröffentlichungstermin von unserem Film hängt in Zusammenhang mit einem Film, was ein Spielfilm, was rauskommt, der auch mit dem gleichen Folterfall zu tun hat. Also ein Spielfilm mit Benedict Cumberbatch und Jodie Foster. Ne? Und jetzt ist dieser Spielfilm nach hinten gezogen. Also, und viele von unserer Folterer, also die Menschen, die daran beteiligt waren, wollten da mit uns reden, weil die sauer sind auf den Hollywood-Spielfilm, was die da im schlechten Licht bringt. So, ne? Und wir haben denen erklärt, wir wollen tatsächlich ihre Meinung hören. Wie war das aus ihrer Perspektive? So, ne? Und jetzt ohne den Druck der Hollywood-Film, also was jetzt nach hinten geschoben wird, ist noch weniger Druck für die bei uns auszusagen. Ne? Also wir haben im Prinzip diese anderen Film benutzt als Plattform. Ne? Und jetzt fehlt der Plattform. Das ist so meine Realität. Faszinierend war aber, dass die da trotzdem weitermachen.
Mich interessiert besonders unter dem Stichwort Pressefreiheit im digitalen Raum, ob du in den letzten 10 Jahren bemerkt hast, dass schleichend sozusagen die Macht abgegeben wurde von der vierten Macht tatsächlich auf die, die mit Gesetzen, mit technischen Möglichkeiten versuchen, gerade die Kontrolle auch über die Medien zu erlangen. Spürst du da so einen schleichenden Erosionsprozess?
Naja, ich spüre da gerade jetzt mit manche Corona, also sorry, dass ich da springe irgendwie, aber ich finde einfach mit manche die Ideen, wie man mit Corona umgehen soll, also die Vorstellung, dass man grundsätzliche Rechte aufgibt, ohne eigentlich zu wissen, was sie da für Apps und Ideen haben, ob das alles eigentlich funktioniert, das wissen wir gar nicht, ob diese technische Corona-Bekämpfung auf Kosten von unserer Privatsphäre, sozusagen in unsere Grundrechte, ob das überhaupt funktioniert.
Du meinst die Apps?
Die Apps, und ich meine, also die Vorstellung, ich meine, ich glaube zum Beispiel in Italien reden wir davon, dass so 60% der Bevölkerung soll jetzt diese Apps runterladen, weil natürlich viele Leute haben auch keine Smartphones und so, ne? Ich weiß es nicht, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das getestet worden ist. Ich weiß es nicht, ob das die Lösung ist. Ich weiß, was meint ihr?
Ja, wir sind alle, glaube ich, Premierengäste bei diesem Corona-Fall. Aber du bist ja in erster Linie Journalist und gesund und musst weiterarbeiten, willst weiterarbeiten. Und nochmal so den Fokus auf die Zeit, wo du mit Julian Assange dich richtig treffen konntest. Er sitzt jetzt wieder im Gefängnis wegen einer Straftat, für die du frei bist eigentlich. Denn du hast ja sogar, glaube ich, 8 Stunden eher damals bestimmte Sachen veröffentlicht.
Genau.
Er ist im Gefängnis. Wie sieht das aus deiner Perspektive mit dem Whistleblower-Schutz? Wo muss da nachjustiert werden?
Naja, ich soll Aussagen in den Assange-Verfahren. Also, und es war eigentlich ausgemacht, dass ich, glaube ich, an den 18. oder 19. Mai aussage. Und eigentlich, es geht darum, was habe ich damals beobachtet, also sozusagen als Augenzeuge über die Bemühungen von WikiLeaks und die Mitarbeiter von WikiLeaks und Julian Assange, vorsichtig mit den Daten umzugehen. Welche Maßnahmen würden ergriffen damals? Und damals war ich da eigentlich für den Spiegel, also an WikiLeaks-Veröffentlichungen beteiligt und habe sehr viel gesehen und deswegen sollte ich dann jetzt aussagen. Und es ist so, aber dass viele in dem Gefängnis, wo Julian ist, Belmarsh, also haben Corona. Er hat eine langfristige Lungenkrankheit, muss man auch sagen. Also das schon über Jahre vorher anerkannt, also von Ärzten, das ist nicht jetzt erfunden und so. Und die Vorstellung, ich meine, dass jemand, der kein Gewaltverbrechen begangen hat, also da gibt es keinen Vorwurf, dass er irgendjemand erwürgt hätte oder so, also dass er da weiter in diesem Gefängnis bleiben muss wegen Presseveröffentlichungen, obwohl das sein Leben gefährdet, ist absolut gaga.
Na, ist er nicht auch Journalist eigentlich?
Ja, natürlich ist er ein Journalist. Und ich finde die Haltung, die man manchmal hört, dass Julian Assange kein Journalist ist, ist die Grundlage der Anklage der USA. Also wer ihn Journalismus abstreitet, also macht sofort gemeinsame Sache mit der amerikanischen Staatsanwaltschaft, der ihm jahrzehntelang ins Gefängnis bringen will. Also was ist eigentlich denn Journalismus? Also die Veröffentlichung von neuer Information, die wir vorher nicht gewusst haben. WikiLeaks ist per Definition. Also es ist einfach eine modernere, neuere Art von Journalismus, also was sozusagen dieser alte, im Prinzip ist das ein lutheranischer Journalismus, das ist sozusagen, also wo man den Priester nicht braucht, um den Bibel zu lesen. Ich habe da irgendwie meine E-Mails, alles aus der Zeit von damals gelesen. Also WikiLeaks hat damals absolut kuritiert, hat natürlich eingeordnet, hat also ich weiß nicht, wie viel das ist, zehntausende E-Mails nicht veröffentlicht damals, hat da mehrfach die US-Behörden angeboten, das gemeinsam also zu redigieren. Die Vorstellung, dass WikiLeaks einfach alles da einfach ins Netz setzt, ist gerade falsch. Das stimmt nicht überein mit, was ich beobachtet habe als Spiegel und dann später als ZNDR-Mensch. also mit meinen eigenen Augen beobachtet habe.
Und wie sah es bei Ed Snowden aus, der ja bewusst Glenn Greenwald aktiviert hat, weil er auch wollte, dass es kuratiert wird, aber ist ja nicht trotzdem eine Gefahr aus der Sicht der US-Behörden?
Snowden versuchte immer mit der Strategie zu kommen, ich bin verantwortungsvoller, ich bin derjenige, der sozusagen bei den Spielregeln bleibt. Also ich bin super brav, ich gebe das da in die Washington Post und an Glenn Greenwald und Laura Poitras und so. Und ich habe da keine Kontrolle darüber und so. Und die soll journalistisch entscheiden, wie das ging. Das war eine Strategie, die er gezogen hat, also mit der Hoffnung, dass er da nicht die Kritik bekommt, was WikiLeaks bekam. Es hat ihm aber wenig geholfen, strafrechtlich gesehen. Vielleicht in den Augen der Öffentlichkeit hat das ihm mehr gebracht, das weiß ich nicht.
Vielleicht noch kurz ein Update, wie es Julian Assange geht. Kann man sich vorstellen, dreckig im Knast sozusagen. Edward Snowden, wie ist der Stand? Wann hast du ihn zuletzt gesprochen oder sogar getroffen?
Also ich war in Moskau. Also die Zeit verschwindet in diese Corona-Zeug. Also 2 Monate her oder... Vielleicht war das 3 Monate her, also vor kurzem, also noch in diesem Jahr. Und da ging es ihm ganz gut. Also er war witzig und wir haben abends irgendwie zusammengesessen. Und was er da in der Öffentlichkeit macht, also er zieht so eine Brille an und er macht so eine Ed Snowden-Rolle.
So ein Schauspieler.
Ja, ja, genau. Also er hat so eine öffentliche Persönlichkeit.
Wenn du jetzt so eine Corona-App hättest, würdest du Ed Snowden treffen wollen? Also ich meine, mit der Angst vielleicht verfolgt zu werden durch digitale Spuren, die du hinterlässt?
Naja, er hat ein System gebaut, wo er nicht richtig verfolgbar ist. Also vielleicht soll ich das nicht erzählen. Ne?
Nee, aber wie ist es mit dir? Triffst du besondere Vorbereitungen? Wenn du jemanden treffen musst, der nicht Spuren hinterlassen darf? Also hast du ein Handy in solchem Fall?
Also ich sag mal, im Bundestag oder so, zum Beispiel im Bundestag, dann lasse ich einfach mein Telefon im Büro und laufe da einfach rüber. Ne? Also das mache ich eigentlich immer. Wenn ich mit irgendjemandem treffen muss, wo es um irgendwas geht, dann denke ich einfach, das ist ein Zeichen des Respekts. Ich habe einfach kein Telefon dabei. Ne?
Vielleicht nochmal was wirklich zu diesem Whistleblower-Schutz. Wo müsste danach gearbeitet werden aus deiner Sicht? Sind Whistleblower grundsätzlich als Journalisten einzustufen und damit zuordbar, zumindest in Deutschland, unter Artikel 5?
Sind Whistleblower grundsätzlich Journalisten? Also Whistleblower sollen den Schutz genießen von einem Priester, ein Anwalt, ein Geistlichen, also Psychotherapeut und Journalist. Also das denke ich, dass die in so eine Kategorie sind.
Whistleblower ist ja auch nicht gleich Whistleblower. Ne? Es gibt Julian Assange, der eine ganze Plattform, der sozusagen seine ganze Kraft, Energie, Lebenszeit da reingesteckt hat in so eine Leaking-Plattform, während es ja andere gibt, die eigentlich in einem anderen Unternehmen arbeiten, Ingenieure sind oder Controller oder was auch immer, die ein Paket leaken an Journalisten, damit die weiterarbeiten. So, inwiefern kann man Whistleblower denn tatsächlich auch vom Gesetz her irgendwie greifen? Also ist das eine Gruppe, die greifbar ist?
Naja, ich glaube, aber was man greifen kann, ich meine, das hat die EU jetzt gemacht. Und das Justizministerium hat auch eigentlich Richtlinien dafür entwickelt, die da von Altmaier irgendwie entwaffnet sind. Also man kann schon Menschen schützen, die, was aus ihrer Perspektive Unrecht ist, veröffentlichen wollen. Also finde ich schön, dass das machbar ist.
Die EU-Whistleblower-Richtlinie ist ja sozusagen ein Gesetz, das in Deutschland jetzt verankert werden soll, bei dem es den Streit gibt, inwiefern es tatsächlich einen Schutz gibt oder nicht. Eine andere Sache, die jetzt droht, ist ein Abkommen, das die Europäische Union mit den USA schließen will, unter dem Stichwort E-Evidence, also elektronische Beweissicherung. Der Zugriff auf vor allen Dingen Metadaten, wer hat wann mit wem auf Facebook, per E-Mail, wo auch immer kommuniziert. Wie denkst du darüber nach?
Na, also was ich absolut gefährlich finde, ist die Vorstellung, dass Drittländer oder Zweitländer oder die USA Zugriff auf Daten hat, die in Deutschland gespeichert worden sind. auch sogar, wenn es kein gesetzwidrige Handlung in Deutschland, also sozusagen nach deutschem Recht, gab. Also, dass die USA mit, also wenn ich das richtig verstanden habe, halte ich das für absolut gefährlich. Also, und ich habe das kaum geglaubt, dass es da stimmt, ja. Also, und ich bin super erstaunt, dass niemand darüber redet. Also,
wir tun es gerade.
Nee, ich meine, da gibt es so ein eigentlich so ein schönes Beispiel, also sozusagen, wenn ein Investigativjournalist, also zum Beispiel, was recherchiert über den Banking-Skandal in ein Drittland. Ne? Keine Ahnung, der Mitarbeiter von diesem Drittland also schickt irgendwelche Unterlagen per E-Mail an den Journalist, der in Deutschland sitzt. Ja? Also in Deutschland, also wäre das wäre das nicht gesetzeswidrig, also diese Information zu bekommen. Und ich glaube auch nicht im Banking-Geheimnis im Sinne von der Schweiz oder Liechtenstein. Also das ist hier nicht strafbar im gleichen Sinne. Ne? Also, und obwohl das in Deutschland nicht strafbar ist, nach dieser Regelung soll dieser Drittland Zugriff auf, was weiß ich, ein GMX oder eine in Deutschland sitzende Internetfirma haben, die Daten ohne die Möglichkeit, die Bundesregierung oder deutsche Behörden, also einen Stopp da irgendwie einzulegen.
Und genau, das soll im Zielland sozusagen, wenn Ungarn, das soll ja auch innerhalb der EU funktionieren, Ungarn auf deutsche Server zugreifen will, die Ermittler oder eben die USA, soll es keinen sogenannten Richtervorbehalt geben in Deutschland, ob das überhaupt zulässig ist, wo ein Richter sagen könnte, nee, hier geht es um Journalisten, das wollen wir nicht. Das Interessante ist doch, wie du schon sagst, dass darüber quasi nicht gesprochen wird.
Ja.
Warum, glaubst du, ist das so? Interessieren sich die Leute, die Bevölkerung, die Politik nicht dafür?
Naja, ich meine, wir sind alle irgendwie echt in diese in Corona-Delirium drin. Also ich glaube, das ist da so ein Grund und so. Aber ich finde, wenn man so überlegt, also im Vergleich zu wie wir da damals eigentlich in der Snowden-Zeit absolut sozusagen, also über viele Dinge, ähnliche Vorgänge eigentlich schockiert waren. Also ich finde das crazy. Ich meine, es gab eine Zeit, ich sag mal 2010 bis 2015, und das war so eine Art Prager Frühling, also in Deutschland und in westlichen Ländern, was sozusagen elektronische staatliche Beobachtung betrifft. Und man hat das Gefühl, also, dass diese Zeit vorbei ist, dass diese Prager Frühling vorbei ist, dass die Leute auch irgendwann mal erschöpft waren. Also da gab es immer wieder neue Meldungen und man konnte das irgendwann nicht mehr irgendwie zu sich nehmen und wahrnehmen. Es hat auch damit zu tun, also es hat auch damit Corona zu tun, dass alle in so einem Corona-Delirium sind, ja.
Wirst du jetzt umstellen auf Brieftauben?
Auf was?
Brieftauben.
Na, ich finde, wo man sich umstellen kann, ist auf Papierbrief.
Da gibt es aber die alte Stasi-Methode Wasserdampf. Also ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Aber es ist nicht sowieso egal, jetzt mal unter uns. Assange sitzt im Gefängnis auf Basis eines Gesetzes, was in Virginia gilt und ausgedehnt wurde auf Großbritannien und Island. Also ist da nicht sowieso der Zweifel da, dass egal, was wir für Gesetze haben, der Zugriff von Interessengruppen einfach mächtig sein wird?
Na, ich meine, es gibt viele Dinge über dieses Assange-Verfahren, die ungewöhnlich radikal sind. Und die Ausdehnung von amerikanischen Gesetzen, also nach Großbritannien, die Vorstellung, dass jemand, der kein US-Staatsbürger ist, der nie operiert hat, nie agiert hat in den USA, also gerade stehen muss für ein Gesetz, die existiert in einem Land, wo er da kaum gewesen war in seinem Leben. Das ist so eine, also so eine Radikalität, so die Vorstellung, dass ihre Gesetze weltweit gelten, ist atemberaubend eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Ne?
Aber heißt das nicht im Umkehrschluss tatsächlich, Journalisten müssen lernen, anders zu arbeiten?
Ja, ja, im Umkehrschluss. Also ich meine, heißt es, dass wir anders lernen müssen zu arbeiten? Das ist ja richtig. Andererseits, in den letzten Jahren wurde natürlich sehr viel darüber geredet, wie wir unsere Quellen schützen müssen, wie wir sozusagen Maßnahmen ergreifen müssen, wie wir sicherer mit Quellen umgehen und mit unserer Arbeit als Journalisten. Am Ende aber muss man sagen, dass wir immer den Last bekommen, dass wir immer dafür zuständig sind, dass es so ist, verstehe ich, aber eigentlich am Ende müssen die Zustände geändert werden und nicht immer den Journalisten anprangern.
John Götz, vielen Dank für das Gespräch.
Danke für deine Zeit.
Danke.